Haus 1. Wir machen Podcasts.
Werbung. Wenn wir in die Zukunft blicken, dann können wir das voller Zuversicht tun. Wirklich. Denn wir haben so viel mehr Macht, als wir oft denken. Wenn wir es wollen. Das beste Beispiel dafür ist der Klimaschutz. 3/4 der weltweiten Treibhausgasemissionen entfallen auf den Energiesektor. Und auch ein Großteil eurer Emissionen sind darauf zurückzuführen. Und das könnt ihr in nur 5 Minuten mit dem Wechsel zu echtem Ökostrom einfach ändern. Beim Ökoenergieversorger Polarstern bekommt ihr immer 100% echte Ökoenergie. Beim Strom genauso wie beim Gas. Außerdem investiert Polarstern kräftig in neue Ökokraftwerke. Hier in Deutschland und auf der ganzen Welt. Denn das Klima kennt keine Grenzen. Zertifiziert durch die Gemeinwohlökonomie ist klar, die bei Polarstern meinen es ernst und arbeiten aktiv für eine lebenswerte Zukunft. Wenn ihr das genauso toll findet wie wir, dann lohnt es sich wirklich, den Ökoenergieversorger Polarstern einmal anzuschauen. Und mit dem Code HOPEFULNEWS bekommt ihr eine 20-Euro Gutschrift auf eure nächste Jahresrechnung.
Ja, da sind wir wieder, Hopeful News, der Podcast mit den Nachrichten, die es auch gibt, mit den schönen, lustigen, rührenden. Heute ist Sonntag, der 28. April und wie jeden Sonntag gucke ich auch heute zurück in die Woche und zwar auf das, was schön war oder was verspricht noch sehr schön zu werden. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit einem Gast und das ist heute der Publizist, der Podcaster und der Autor des sehr empfehlenswerten Buches Kampf und Sehnsucht in der Mitte der Gesellschaft. Hier ist Steven Anpalagan oder wie ich ihn gerne nenne, die messerscharfe Stimme der Vernunft. Heute hier an meinem Küchentisch. Hi Steven!
Hallo Nicole, was für eine Einleitung. Danke.
Gut oder schlecht?
Fantastisch.
Okay, alles klar, machen wir direkt so weiter. Ich freue mich total, dass du hier bist und dass du tatsächlich als erster Gast in diesem Podcast auch vor mir sitzt, leibhaftig. Sonst machen wir das immer remote und ich sehe meine Gäste über meinen Bildschirm und umgekehrt auch. Und du bist wirklich hier. Das finde ich ganz, ganz großartig. Das finde ich sehr schön, dass du hier in Berlin bist. So, Steven, was war deine Lieblingsnews der vergangenen 7 Tage? Schieß los.
Ich habe eine Meldung bekommen, die ist aber ganz alt. Also es ist keine News im eigentlichen Sinne, es ist nur ein...
Sie ist auch ganz traurig, aber wir machen heute alles anders.
Genau, und zwar aus dem Geschichtsbuch, genau, Seite 7. Nein, ich habe ein TikTok-Video oder Instagram-Reel zugeschickt bekommen über die NASA, die eine Frau zum Weltall geflogen hat, damit sie an der Weltraumstation Reparaturen durchführen kann. Und die NASA-Ingenieure haben die Frau gefragt, die hatte ihre Periode nämlich in genau der Zeit, ob 100 Tampons für den 6-tägigen Ausflug ausreichen.
Ja.
Und das fand ich so großartig.
Ja, glaub, du als Mann reichen 100 Tampons.
Ja, gute
für
Frage.
6 Tage?
Ist, wenn man das zurückrechnet, sind das ja dann wie viel nochmal 20, 23 pro Tag. Ja. Die müsste man ja einmal stündlich wechseln. Ich glaube, das sollte ausreichen.
Könnte hinkommen, ne?
Das könnte. Ja. Nee, die Frage ist ja, reichen die? Also nicht, die hat irgendwie so eine Kiste mit Tampons mitgekriegt. Die Angst war, dass das nicht ausreicht, die noch eine zweite Kiste oben drauflegen.
Oder nochmal hinterherfliegen.
Ja, genau.
Ach, jetzt hat sie die Tampons vergessen. Ach, wie doof.
Transportflieger,
der Klassiker.
Der für den 6-tägigen Aufenthalt nochmal eine Kiste Tampons hinterherfliegen. Es war so großartig, weil ich dachte, da ist alles drin. Da ist Politik drin, da ist Technologie drin. Vor allen Dingen, jede Büroklammer kostet ja in Flug, Transport, Produktion dieses Desinfektions. Ja. Das ist ja ein Vermögen. Ja. Und das fand ich einfach großartig.
Es ist total bizarr, das sagen zu müssen, aber auf einer Metaebene ist es ja großartig, dass darüber überhaupt berichtet wird, weil ich sehe das jetzt auch, das Thema wird ja immer mehr enttabuisiert, was eigentlich auch selbstverständlich ist, dass es das wird. Aber dieses verstohlene Einander so von Hand zu Hand, wie so bei so einer Drogenübergabe im Görlitzer Park, einen Tampon in die Hand zu drücken. Die Zeiten, es ist noch ein bisschen so, aber es lockert sich. Und solche Meldungen sind dafür gar nicht so verkehrt, dass wir Frauen uns nicht dafür schämen, dass wir Frauen sind.
Ja, ja. So. Also es ist, habe ich auch gelernt, ja keine hellblaue Menstruationsflüssigkeit, wie ich immer dachte.
Wer hat das denn verraten? Da hat doch jemand gequatscht.
Ja, ja, das haben die NASA rausgefunden.
Teflon, Menstruationsflüssigkeit.
Also dieses TikTok-Reel ist so geil, weil die Frau das ist jetzt ein paar Tage her, ne? Hat das halt getanzt und ein Lied darüber geschrieben und eine Liedzeile lautet, they are literally rocket scientists.
Ja, so sieht's aus.
They're the greatest minds of our times.
Ja. Die schlauesten Menschen dieser Erde, die wissen jetzt, wie die weibliche Menstruation funktioniert. Ach, endlich. Gott sei Dank. Steven, mit diesem Spirit starten wir in die Woche.
Samstag.
Fast 100.000 Einträge in neuem Register zur Organspende. Ungefähr 10.000 Menschen in Deutschland warten auf eine neue Niere, auf ein neues Herz oder auf eine neue Lunge. So viele stehen auf einer Warteliste für eine Transplantation und sind alle angewiesen auf Spenderinnen und Spender, von denen es immer weniger gibt, als gebraucht werden. Und das hat auch damit zu tun, dass es bisher relativ kompliziert ist, wenn man seine prinzipielle Spendenbereitschaft erklären will. Dafür muss man eine Plastikkarte, die ist so groß wie eine EC-Karte, ausfüllen und die dann bei sich tragen. Ich habe die zum Beispiel im Portemonnaie und ich habe die vor vielen Jahren im Wartezimmer meines Hausarztes ausliegen sehen und mitgenommen. So, das klingt jetzt erstmal gar nicht so besonders aufwendig und kompliziert. Das ist schon machbar, aber irgendwie geht sowas dann ja im Alltag auch schnell mal unter. Ne? Dann hast du sie auf dem Küchentisch liegen und dann kommt wieder irgendwas anderes und dann kümmerst du dich da nicht drum und dann ist es irgendwie, hast du es dann verbaselt, obwohl du gerne wollen würdest. Ne? Also so eine große grundsätzliche Entscheidung scheitert dann am Klein-Klein im Zweifel. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe das noch hingekriegt, den auszufüllen, diesen Ausweis, und habe den auch im Portemonnaie. Aber ich habe als Ansprechpartnerin meine Mutter eingetragen. Meine Mutter lebt aber gar nicht mehr. Und ich müsste also jetzt mir wieder diese Karte irgendwo besorgen, die wieder ausfüllen, ich müsste das aktualisieren, wenn nicht. Und das ist die gute Nachricht, wenn man nicht endlich darauf gekommen wäre, das Ganze zu vereinfachen und, ein großes Wort in Deutschland, das Verfahren zu digitalisieren. Es ist deshalb umso superer, dass am 18. März ein Online-Register an den Start gegangen ist, das eben vieles einfacher macht. Und es ist umso schöner, dass es tatsächlich dann auch angenommen wird. Unter www.organspende-register.de kann sich nämlich seitdem jeder und jede eintragen und hinterlegen, ob sie oder er spenden will oder nicht. Was ja übrigens auch völlig okay ist, wenn man für sich entscheidet, ich möchte das nicht. Und wenn man sich aber dafür entscheidet, ja, ich würde spenden und wenn ja, was man genau spenden würde. An dieser Stelle ein kurzer Einschub. Hier muss niemand mitschreiben. Wir haben den Link zum Register bei uns in den Shownotes auch vermerkt. Ihr könnt alle weiter aufmerksam zuhören. So, Stand Samstag haben sich knapp 100.000 Menschen in diese Liste eingetragen. Das in 4 Wochen ist ein ganz schöner Batzen. Das berichtet die FAZ. So, Steven, mich stimmen an dieser Geschichte gleich 2 Aspekte froh. Das erste ist mein Menschenbild. Also es gibt dann doch so viele Leute, die bereit sind, ein Organ zu spenden. Und das ist was anderes als in Anführungszeichen nur Geld. Das ist wirklich nochmal was anderes. Und zweitens Digitalisierung. Hey, also es zeigt ja auch nochmal, das ist nicht irgendwas, was man machen muss, weil die anderen machen es ja auch, sondern das hat total praktische Auswirkungen. Ne? Also wenn was digitalisiert wird, wenn dadurch Abläufe einfacher gemacht werden, dann plötzlich finden sich auch mehr Leute, konkret in diesem Fall, die bereit sind.
Also vor allen Dingen,
oder was auch immer.
Es sind ja mehrere Parteien darin involviert. Es gibt einen Menschen, der verstirbt und dessen Wunsch und Erklärung werden jetzt berücksichtigt. Es kann ja sein, dass du Organspender oder Organspenderin bist und aus welchen Gründen auch immer, ob jetzt die Ansprechperson dann verstorben ist oder der Ausweis irgendwo rumfliegt, weil du irgendwie eine andere Hose angezogen hattest am Tag oder der Hausarzt nicht Bescheid weiß, der Notar irgendwie die Unterlagen I don't know.
Oder es hat einfach keiner die Zeit zu suchen, weil es alle ist ja eine Ausnahmesituation. So. Ne? Du liegst im Sterben.
Genau. Oder bist du hast wenige Stunden, wo du auf die Organe zugreifen, sie kühlen, transportieren und dann entsprechend in einer Operation dann woanders hin transplantieren musst. In diesem Zeitfenster müssen im Zweifel die Angehörigen, deren geliebter Mensch verstorben ist, sich jetzt auch noch damit auseinandersetzen. Also du hast irgendwie Trauer, du musst irgendwie die Beerdigung organisieren, eine Weltbericht für dich zusammen und dann kommen irgendwie da auch nochmal ein ethisch-moralischer Druck, richtig, weil wenn du falsch entscheidest, stirbt noch eine andere Person, die nicht sterbt. Also es ist ja völlig gaga. Und zu sagen, das alles rein aus einer menschlichen Perspektive können wir besser machen, wenn wir unsere Computer ordentlich beschriften und verkabeln, I don't know. Ne?
Funktioniert Digitalisierung. Genau. Ganz richtig, Steven. Du hast das richtig gut verstanden.
Die richtige Aneinanderreihung von Post-its im Serverraum.
Beeindruckend.
Und das ist ja etwas, wo ich einfach denke, hier geht's ja um was. Und unser Maß an Digitalisierung kann hier real Menschenleben, Menschenwürde und auch
Alltag, auch also retten, aber auch verbessern.
Verbessern,
ne? Also,
und ja, die und dieser ganze Prozess wird einfach entkrampft. So, das ist das eine. Und
das will ich kurz sagen, weil über den Aspekt hatte ich nicht nachgedacht, um das noch einmal zu markieren. Tatsächlich den Angehörigen das abzunehmen, ne?
Total.
Ja, stimmt.
Und es, also da gibt's ja auch Konflikte. Es kann ja sein, dass du Organspenderin oder Organspender bist und die Angehörigen wollen das aber gar nicht. Ja. Und dann, wie findest du da im Prinzip die richtige Entscheidung?
Ja, die tatsächlich ist dann die richtige Entscheidung, in Anführungszeichen, dann zu sagen, bevor wir was falsch machen, machen wir es lieber nicht.
Ja,
weil du
genau,
natürlich dem Menschen, dem da was entnommen werden könnte, sollte, näher stehst als jemand, als einer fremden Person, die du nicht kennst, die abstrakt ist, die auf was wartet, ne?
Und genau, und hier ist halt einfach eine totale Vereinfachung von Entscheidungsfindung durch Digitalisierung. Das darf man echt nicht vergessen. Das zweite ist, ich finde diesen Aspekt auch wichtig, auch wenn er so ein bisschen platt ist, aber wir reden hier davon, ob Menschen leben oder nicht, durch eine Entscheidung, die eigentlich niemanden in seiner, zumindest während des Lebens, seiner Freiheit einschränkt. Das heißt, wir haben hier einen verstorbenen Menschen, dessen Organe sonst beerdigt oder eingeäschert werden. Und das sind Elemente, die Leben stiften können für viele, viele Menschen. Wir haben ja, auch da gibt's Pro und Contra, die Möglichkeit, eine Widerspruchslösung einzuführen, wie sie in Österreich beispielsweise schon stattfindet. Dort ist die Organspenderate, glaube ich, bei 90%.
Also das bedeutet, solange nichts gefunden wird, geht man automatisch davon aus,
genau,
du spendest. Du
genau
musst halt aktiv widersprechen, du musst irgendwo hinterlegen, nee, will ich
so
nicht.
Und da gibt es Gründe dafür und Argumente dagegen, kann man alles machen.
Das ist eine total individuelle Entscheidung und da hat auch keiner reinzureden.
So, ne? Ja, und aber dass wir da auf dem Weg sind, dass viele Menschen das jetzt machen, es ist fantastisch. Und wenn es Werbung braucht, warum Digitalisierung das Leben der Menschen verbessert, dann ist das ein guter Case. Und dein Glaube an die Menschheit, der ist sogar noch mehr gestärkt, als du vielleicht hier anmoderiert hast. Der Prozess ist nicht so wahnsinnig einfach, sich da einzutragen tatsächlich. Du musst irgendwie mit deinem Personalausweis diese E-App, TikTok, Blog, What, Dings,
TikTok.
Dings,
also du bist
Nasen, Peeling, Sachen, Dingsen. Und das ist nicht so wahnsinnig kompliziert, aber es ist eine Hürde. Also es ist jetzt nicht, wie wenn du dich jetzt irgendwo anmeldest und sagst, ja, guten Tag, bitte fortan, hier ist meine IBAN-Nummer.
Kriegt man meinen Namen hier, meine Niere.
Genau. Und dann kriegst du alle drei Monate eine neue Waschmaschine. Sondern das ist schon mit Verifizierung, damit nicht irgendwie dann versehentlich vom Nachbarn irgendwie die Niere da entnommen wird. Und dennoch haben sich 100.000 Leute da irgendwie eingefunden und die Entscheidung getroffen, die Zeit genommen. Das ist, also es ist nicht alles verloren, das ist schon gut.
Du hast es gerade gesagt, du brauchst diese Online-Funktion deines Personalausweises. Das ist tatsächlich noch ein bisschen kompliziert. Daran wird auch gearbeitet. Also wir sind nicht von Analog-Deutschland direkt gesprungen in Super-Digital-Deutschland. Da sind noch ein paar Hürden zu nehmen. Aber stimmt, das Gute daran ist, man sieht halt trotz dieser Hürden, an denen man, wie gesagt, auch gerade arbeitet, damit die nicht mehr fortbestehen, ist die Bereitschaft einfach total groß. Ne?
Also ich denke ja jeden Tag, also ich bewege mich ja viel im Internet, dass man eigentlich auch wirklich viele Hirne transplantieren muss. Also da sind wir vielleicht auch schon auf dem, auf dem richtigen Weg.
Und das Ganze, um das an dieser Stelle abzuschließen, also dieser Kreislauf soll weiter noch geschlossen werden. Krankenhäuser, die Organe entnehmen, sollen dann vom 1. Juli an gespeicherte Erklärungen suchen und abrufen können. Also das Ganze wird dann auch noch mal besser strukturiert. Da hat man sich tatsächlich Gedanken gemacht. Das ist doch mal schön. Wir gehen weiter zum
Sonntag.
Diskriminierung durch Behörden. Die Frage nach der Herkunft. Die Geschichte hat die Taz aufgeschrieben. Und zwar ist das die Geschichte von Siad N., der im Juli 2020 hier in Berlin mit dem Fahrrad unterwegs war und von der Polizei angehalten wurde, weil er angeblich sein Mobiltelefon während des Fahrens benutzt hatte. Es kam zu einer Identitätskontrolle und bei der verhielten sich zwei Polizeibeamte laut Aussage von N. und einer Freundin, die dabei war, laut und aggressiv und verhängten ein Ordnungsgeld von 50 Euro. So, N., jetzt kommen wir zum Kern der Geschichte, hatte seinen Perso anscheinend nicht dabei und wies sich mit seiner Krankenkassenkarte aus. Und auf der steht ja kein Geburtsort, ne? Mhm. So. Dann fragte ihn einer der beiden Polizisten, wo er denn herkomme, und darauf antwortete N. wahrheitsgemäß Bochum. Und daraufhin fragte dann ein Polizist, wo N. denn wirklich herkomme. Darin sah N. eine Diskriminierung aufgrund seiner ethnischen Herkunft und einer rassistischen Zuschreibung und wandte sich an eine Ombudsstelle. Denn man muss wissen, im Juni 2020, also ganz kurz vor diesem Vorfall, ne, ist hier bei uns in Berlin das sogenannte Landesantidiskriminierungsgesetz in Kraft getreten. LADG kürzt sich das ab. Und dieses LADG verbietet Diskriminierungen durch Beschäftigte von Landesbehörden und landeseigenen Betrieben, also auch der Polizei. N. wusste davon, Gott sei Dank, wandte sich an die eigens im Zuge dieses Gesetzes eingerichtete Ombudsstelle, die eben Bürgern wie ihm helfen soll, ihr Recht durchzusetzen. Und die Ombudsstelle befand, ja, da liegt tatsächlich eine Diskriminierung vor. Die Leiterin der Ombudsstelle sprach dann gegenüber der Polizei eine formelle Beanstandung aus und empfahl eine schriftliche Entschuldigung und die Rücknahme des Bußgeldes. Dem kam die Polizei dann zwar nach, allerdings hieß es im Entschuldigungsschreiben nur, man bedauere, dass N. sich diskriminiert gefühlt habe. Das heißt also, es ist eine Non-Apology, ne? Nicht mal das. Dass die Handlungsweise der Beamten tatsächlich diskriminierend war, das gab man also nicht zu. So, und da hat der N. nicht locker gelassen, fand das zu wenig. Auch die angebotenen 100 Euro Entschädigung reichte Klage ein und nun hat er 750 Euro zugesprochen bekommen. Hm. So, Steven, zwei Fragen. Wie reagierst du, wenn dir sowas passiert? Du telefonierst natürlich nie auf dem Fahrrad, das muss man dazu sagen.
Genau,
du bist gut integriert.
ich rauche währenddessen einen Joint. Darf ich ja?
Darf
man das jetzt eigentlich?
Wie assimiliert kann man dann sein?
Ja, genau. Wo kommen Sie her? Vom Coachella? Genau. Also, ich glaube, man muss mehrere Sachen jetzt mal hier unterscheiden. Das eine ist, wenn du am Fahrrad unterwegs bist und du bist alkoholisiert oder telefonierst mit dem Telefon oder machst irgendwelche Gymnastikübungen oder fährst gegen die Fahrtrichtung, dann begehst du einen verkehrsregelwidrigen Verstoß. Mhm. Und wenn dann die Polizei kommt und sagt, guten Tag, anlassbezogene Personenkontrolle oder Verkehrskontrolle, dann ist es nicht nur angemessen, sondern es ist wichtig, damit die Verkehrssicherheit gewährleistet ist. So, die Polizei muss dann darauf bestehen, dass du dich ausweist. Braucht dir irgendein, also es muss jetzt nicht erkennungsdienstliche Behandlung sein, aber es braucht dir irgendeine Form von Identifizierung. Wer ist das denn überhaupt? Weil es muss ja dann irgendwie der Verkehrsverstoß geahndet werden, es müssen ja irgendwie Dinge zugestellt werden. So, das ist dann auch völlig in Ordnung. Dass du dich in dem Moment nicht ausweisen kannst, auch kann passieren. Wir haben keine Personalausweis-Mittragepflicht in Deutschland, sondern du musst dich irgendwie ausweisen. Das kann über alle möglichen Dinge sein. Dann kannst du einen Führerschein nehmen, wenn er keinen hat, dann irgendwie Studiausweis, Krankenversicherungskarte oder irgendwas, was einen Hinweis gibt.
Knacksclub,
Mitgliedsausweis einer bestimmten Partei. Und bis dahin ist alles total okay. Mhm. Man kann guten Tag haben, man kann einen schlechten Tag haben. Die Polizei sollte Mindestmaß an Respekt, Freundlichkeit und Höflichkeit. Das funktioniert auch nicht immer, aber bis dahin ist ja auch noch irgendwie kein Gesetzesbeschluss so. Was braucht die Polizei, um dich zu identifizieren in ihrem komischen Melderegistersystem oder Input oder was auch immer die machen? Die brauchen Name, Geburtsdatum, Anschrift. Mhm. Das musst du den Leuten geben, damit die dich identifizieren können. Mhm. Geburtsort brauchen sie überhaupt nicht. So, und jetzt ist ja die Frage, warum interessiert das diese Leute? Und das ist ja eine Sache, ob auf einer Party von Tante Annemarie gefragt wirst oder vom Staat. Die Polizei ist der Staat. Mhm. Und wenn die Polizei dich etwas fragt, was schon grundsätzlich überhaupt gar keinen Sachgrund erkennen lässt, was dann nicht nur keinen Sachgrund hat, sondern möglicherweise einen rassistischen Hintergrund hat, weil, wenn du telefonierend am Fahrrad unterwegs bist und du wirst von der Polizei angehalten, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie dich nicht fragen, wo du wirklich herkommst.
So ist es.
Und diese unterschiedliche Behandlung, die prangere ich an. Und es, da kann man jetzt natürlich noch mal lange überlegen, ob bei Tante Annemarie auch wirklich so schlimm ist oder auch nicht. Aber beim Staat, bei Menschen in Uniform, mit hoheitlichen Befugnissen, die eine Knarre im Holster an der Hüfte tragen, ist es nicht in Ordnung.
Ja, das Machtgefälle ist einfach ganz klar.
Also bitte.
Und Repräsentation.
Repräsentation, Repression. Ja, und dann siehst du ja auch, und das ist etwas, was wir immer, erkläre ich gleich, wer es wie ist, was man immer wieder moniert, der Polizist handelt ja nicht als Privatperson, er handelt nicht alleine, er ist wahrscheinlich noch nicht mal on the spot alleine.
Genau, also war in dem Fall ja auch so, waren zu zweit.
Wenn er auf Moped ist, ist er immer allein, das ist auch ein großes Thema, aber wenn die Leute im Auto unterwegs sind oder zu Fuß, sind sie immer zu zweit. Da stellt sich schon mal die Frage, warum begeht er einen Gesetzesverstoß, der, wie ich finde, Verfassungsrecht auch berührt, weil hier geht es um den Gleichheitsgrundsatz in Artikel 3. Da steht eine Kollegin oder ein Kollege daneben, der offensichtlich das mitbekommt, nichts dagegen tut.
Und um es nochmal kurz zu erwähnen, auch der CNN war nicht alleine, ne? Also das finde ich an der Geschichte auch nochmal ein interessantes Detail. Ja. Das ist anscheinend, dass man sich so sicher fühlte in seiner Rolle und mit dieser Nachfrage, dass es egal ist, ob da noch eine Zeugin bei ist.
Und du hast diese gesamte Gemengelage. Du hast eine Kollegin oder einen Kollegen, der eigentlich nach Legalitätsprinzip eingreifen muss.
Ja.
Wir haben Herrschaft des Rechts, die müssen Recht und Gesetz durchsetzen, ist nicht passiert. Dann hast du eine Organisation, wo irgendein Oberkommissar Manfred diesen Zettel schreibt und sagt, ja, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel passiert. Und er fühlte sich halt diskriminiert, weil er hatte irgendwie, er darf ja überhaupt nichts mehr fragen, so, ne? So.
Und man darf ja nichts mehr, man darf nichts mehr.
Überhaupt darf man nichts mehr. So, ne?
Ist
wirklich furchtbar. Mhm. Diese jungen Leute, auf jeden Fall, so. Und dann geht es ja in eine Tour weiter. Und dann musst du dich als Bürger dieses Staates, der rassistisch diskriminiert wird, durch Instanzenklagen gegen den Staat vorgehen, kannst nur darauf bauen, weil es diese Ombudsstelle gibt, weil es ein Gesetzesvorhaben gibt oder ein Gesetzes eine Novelle und eine Gesetzeseinführung, die es bis dahin noch nicht mal gab und wie groß der Aufschrei war, als das Landesantidiskriminierungsgesetz hier eingeführt wurde. Und dann gewinnst du und dann stellt sich heraus, ja, okay, hier sind an mehreren Stellen Verstöße begangen worden. Hier wurde offensichtlich auch nicht immer die Wahrheit ausgesprochen oder ausgeschrieben. Und jetzt ist der positive Spin, man kann jetzt etwas dagegen tun. Dieser Staat tut etwas gegen seine eigenen Staatsdiener und die Bevölkerung. Man darf ja nicht vergessen, Grundrechte sind Abwehrrechte gegen den Staat. Artikel 3 ist für uns Pille-Palle normallos gegen Menschen mit Macht. Und das ist ja keine ganz schlechte Erfindung, so ein Grundgesetz. Und das können wir jetzt endlich mal mit Leben füllen und das ist ganz fantastisch.
Du redest die ganze Zeit so fachkundig und wolltest gleich auch noch erklären, wer wir sind. Du bist Lehrbeauftragter an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung.
Das kann ich nicht verneinen.
Das musst du auch nicht. Dafür muss man
du hast mich erwischt!
Schämen. Dafür muss man sich nicht schämen. Ja, also ich könnte jetzt platt fragen, Einzelfall oder strukturelles Problem. Aber so wie du eben schon vorgetragen hast, ist das ja durchaus ein sehr präsentes Thema.
Also wir haben, da muss man jetzt auch nochmal zwei Dinge unterscheiden. Mhm. Die Polizei ist eine Institution in dieser Gesellschaft, von dieser Gesellschaft, durch diese Gesellschaft, mit der wie immer auch gearteten deutschen Historie. Wir haben eine Gesellschaft, in der eine in Teilen rechtsextreme Partei auf 20-30% Zustimmungsraten kommt. Das kann nicht an der Polizei spurlos vorbeigehen, die sich aus Menschen dieser Gesellschaft immer rekrutiert. Und deshalb täte ich mich schwer, da jetzt irgendwie so ein Riesenfass aufzumachen. Das Problem bei der Polizei sind einfach Eingriffsrechte, sind Machtgefälle, ist die Tatsache, dass du mit einem Klick immer bei jedem Menschen herausfindest, wo er wohnt, dass da große Verantwortung liegt, auch verantwortungsvoll mit dieser Macht und diesen Rechten umzugehen. Das passiert nicht immer. Es gibt leider Gottes, es zeigen Studien, eher autoritären, demokratiefeindliche Einstellungen unter Polizisten im Vergleich zur Gesamtgesellschaft.
Woran liegt das?
Naja, es hat damit zu tun, dass die Polizei A sich immer schwer getan hat mit Aufsicht. Also im Prinzip ist es ja so, wenn du irgendwo bist, gib es einen Chef. Und der soll gucken, dass du keinen Unsinn machst. Und der Chef hat meistens auch einen Chef. Und selbst der Chef ganz oben, wenn du Vorstandsvorsitzender bist, gibt es immer noch einen Aufsichtsrat. Der guckt, dass der Vorstand keinen Quatsch macht. Der Aufsichtsrat wiederum wird kontrolliert von Aktionären. Ja. Die gucken, dass der Aufsichtsrat keinen Quatsch macht. Also es gibt immer ein sich selbst regelndes, regulierendes System mit Checks and Balances.
Aber es gibt keine Polizei AG.
Es gibt keinen Polizeiaufsichtsrat. Es gibt halt eine Dienstherrin, das ist das Innenministerium. Und das Innenministerium ist eine politische Behörde. Und wenn eine politische Einstellung der Gestalt ist, dass du bei Cannabis beispielsweise genau hinguckst, bei Kindesmissbrauch in der Kirche aber nicht, dann kann es einfach sein, dass die Polizei in dem einen Feld mehr tut als in dem anderen. Oder in den 90er Jahren habe ich es ja sehr erlebt, mich ist auch sehr gewundert, wie irgendwie dieser ganze rechte Terror irgendwie um sich greifen konnte. Stattdessen standen die Polizisten jede Woche in einem anderen Kinderzimmer und haben Kids verknackt, die Musik aus dem Internet geladen haben. So. Da kommt immer so ein bisschen drauf an, wo du die Schwerpunkte legst. Ja. So. Und es gibt zwei Organisationen in Deutschland, die im Prinzip keine Aufsicht haben und sich selber kontrollieren. Das ist einmal die Kirche und einmal die Polizei. Und wie gut die mit ihren Verfehlungen umgehen, das kann man ja, weiß ich nicht, kann ja jeder auch so ein bisschen gucken irgendwie. Ja. Da gibt's ja möglicherweise irgendwie so Themen. So. Das ist eine. Das zweite ist, dass natürlich jetzt nicht unbedingt vermehrt und massenhaft Menschen, die sich bei der Antifa und der Grünen Jugend und in der Anti-AKW-Bewegung engagieren, dann die Gesinnung verspüren oder das Interesse verspüren, zur Polizei zu gehen. Das heißt, es gibt irgendwie Menschen einer bestimmten Couleur, einer politischen Einstellung, die völlig in Ordnung ist. Also du musst Ordnung lieben, du musst die Durchsetzung von Ordnung lieben, du musst irgendwie darauf bestehen, dass Menschen sich an Regeln halten. Das ist auch nicht jedem gegeben.
Autoritäten auch in einem gewissen Rahmen.
Du musst Autoritäten anerkennen.
Mögen, nicht nur akzeptieren, sondern
auch in diesem System zumindest, ne? Und so, und das ist gut. Und das Ding heißt ja hier Hopeful News. Ich möchte einen Hopeful Aspekt noch hinzufügen. Also zum einen, wir befinden uns auf einem guten Weg. Es gibt Möglichkeiten gegen Diskriminierung, im Übrigen nicht nur rassistisch, sondern es gibt auch sexuelle Übergriffe durch Einsatzkräfte. Es gibt irgendwie wahnsinnig viel, was beim Thema Anti-Armut, Anti-Obdachlosigkeit passiert, wo man sich jetzt wehren kann. Das ist sehr, sehr gut. Ein Staat, der zulässt, dass er sich selber angreifbar macht und dass er selber kritisiert wird und korrigiert wird, das ist eine Demokratie. Alles andere ist eben nur Autokratie.
Eine kritische Öffentlichkeit ist auf jeden Fall.
Eine kritische Öffentlichkeit, kritische Presse, so. Das ist eine. Das zweite, und das erlebe ich jeden Tag, also ich bin jetzt nicht jeden Tag an der Hochschule, aber immer, wenn ich an der Hochschule bin, erlebe ich das. Wir haben gute Polizeianwärterinnen und Anwärter. Die sind bedeutend besser, sie sind anders als die Polizistinnen und Polizisten der vergangenen Jahrzehnte. Ich möchte es nicht abwerten, ich möchte es nicht persönlich und personell abwerten, aber wir haben eine bessere Ausbildung, wir haben bessere Auswahlverfahren, wir haben andere Schwerpunkte bei der Rekrutierung der Polizei. Es ist nicht mehr so eine klassische weiße, männliche Mittelschichtspolizei, die dann im Zweifel auch noch Kinder aus Familien sind, wo Polizei auch früher geschaltet und gewaltet hat. Ich möchte jetzt nicht mich zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber so. Und wir sind auf dem Weg, eine progressivere, liberalere Polizei zu werden. Das tut uns gut. Und die Menschen, die da sind, ich frage immer ab, warum die Leute zur Polizei gegangen sind. Und die sagen immer, ich möchte mit Menschen arbeiten, ich möchte nicht am Schreibtisch sitzen, ich möchte irgendetwas tun, damit es in diesem Land besser wird. Und allermeisten sagen, ich stand in der Auswahl zwischen Sozialarbeiter und Polizist.
Ach, tatsächlich?
Ja.
Das ist ja interessant.
Das ist wirklich so. Und mich berührt das total. Und ich glaube, das sind die richtigen Leute, die dann zur Polizei gehen, weil sie differenziert sind, weil sie progressiv sind und gleichzeitig, naja, ich sag immer, Schwerkriminelle und in meinem Fall, das ist der Arbeitsbereich, in dem ich arbeite, Rechtsextreme, die bekomme ich nicht mit Räucherstäbchen und Mandalas und Händchenhalten bekämpft. Ich brauche eine starke.
Wir haben es lang genug versucht, aber gescheitert, das Experiment.
Vielleicht klappt das ja irgendwo.
Vielleicht ist es eine Mischung aus beiden.
I don't know, so genau irgendwie. Nein, man. Ich meine, auf der einen Seite, das ist ja eigentlich auch nicht so schön, aber wir müssen natürlich irgendwie Aussteigerprogramme finanzieren und soziale Arbeit und Präventionsprogramme, das ist auch alles wichtig, aber wir müssen nun mal auch hingehen und denen einen auf die Mütze geben. Bums. So, und da brauche ich einfach Polizisten, die da jetzt nicht so Schwierigkeiten mit haben. Ich habe im Zuge meiner Arbeit wahnsinnig viele Polizisten erlebt, die leidenschaftlich und engagiert versuchen, den eigenen Laden aufzuräumen. Es gibt viele Strukturen und das ist jetzt die Antwort auf deine Frage. Es ist auch ein strukturelles Problem, weil wir in den Strukturen zu lange den Schlendrian haben einführen lassen.
Das sind unfassbar spannende Einblicke.
Ach, vielen Dank.
Nee, tatsächlich. Also wirklich? Wir könnten das jetzt stundenlang so weitermachen. Dann sprengen wir hier Polizeifunk. Wir legen noch ein neues Format auf Polizeifunk. Aber nicht heute. Yeah. Wir gehen jetzt mal rüber zum
Montag.
EU leitet weiteres Verfahren gegen TikTok ein, meldet die Tagesschau. Ich sag mal so, bei TikTok oder um präziser zu werden, der chinesische ByteDance-Konzern, der hinter TikTok steckt, der erlebt gerade keine Wellness-Wochen. Die Amerikaner diskutieren aktuell, interessanterweise hört das auch nicht auf, in seltener Einigkeit zwischen Republikanern und Demokraten ein Verbot von TikTok, wenn die sich nicht mehr ausländische Investoren reinholen, weil der Verdacht ja da ist, alle Daten, die an TikTok gehen, und das sind nicht wenige Daten, die gehen auch an das Regime in Peking. Und der Verdacht ist nicht so ganz verrückt. Also da höre ich teilweise verrückte Verschwörungserzählungen. Das würde ich nicht mal als Verschwörungserzählung tatsächlich bezeichnen. So, das ist das eine. Und auch die EU macht gerade Druck auf TikTok und zwar in einer ganz anderen Angelegenheit. Die EU-Kommission geht erneut gegen TikTok vor und hat ein Verfahren eröffnet wegen der, ich zitiere, Gefahr schwerer Schäden für die psychische Gesundheit der Nutzenden. Es soll jetzt geprüft werden, ob eine in der neuen App, die da heißt TikTok Lite, enthaltene Belohnungsfunktion gegen EU-Regeln verstößt. Das muss man einmal erklären, weil es, also einmal sind wir beide nicht total Hardcore-Zielgruppe TikTok, dafür sind wir beide schon ein bisschen zu alt, das ist ja diese total junge Plattform und die gibt es, also TikTok Lite gibt es bisher in Europa nur in Frankreich und in Spanien, so, und das System dahinter ist so schlau und dadurch so perfide, das ist wirklich total zugeschnitten auf ein Suchtverhalten. Ne? Und zwar funktioniert das so, diese Version TikTok Lite enthält ein Punktesystem. Wer sich da anmeldet, mehrere Stunden Videos schaut, das klingt erstmal verrückt, aber auch ich, und ich würde mal sagen, ich verfüge über einigermaßen Affektimpulskontrolle und Disziplin, auch ich bin schon in dieses Rabbit Hole reingegangen. Also es ist einfach zu interessant. Und durch dieses Scrollen und die Autoplay-Funktion, jeder weiß es, du kannst da Stunden verschwenden. Also, wer sich anmeldet und mehrere Stunden Videos schaut, Inhalte positiv bewertet oder Freunde zu TikTok einlädt, wird mit digitalen Münzen belohnt. So, und diese Punkte, es wird noch besser, also ich merke schon, ich denke, ich auch, diese Punkte können gegen geringe Beiträge in Form von Gutscheinen ausgetauscht werden, zum Beispiel für Amazon. Besser geht's ja gar nicht. Du wirst dafür belohnt, dass du glotzt. Ja. Also ich wurde früher nicht dafür bestraft, aber es wurde sehr genau zu Hause geguckt, wie lange sitzt die Nicole vom Fernseher und wenn das zu lange war, also belohnt worden bin ich dafür nicht noch, ne? So, das kann süchtig machen, sagt die Kommission und ist besonders besorgniserregend natürlich für Kinder, deswegen ist es ja auch auf die zugeschnitten, weil es da am besten funktioniert, weil nicht erkennbar ist, dass das Alter der Nutzer wirksam überprüft wird und also müssen wir uns nichts vormachen, wird es natürlich nicht, natürlich wird es nicht wirksam überprüft, so, wo wird's das schon, ja? TikTok hatte jetzt Zeit, um auf die Vorwürfe aus Brüssel zu reagieren und einen Risikobericht vorzulegen. Das war Stand Montag. Man hat TikTok einen Tag Zeit gegeben. Andernfalls drohen tägliche Geldstrafen, zum Beispiel bis zu 1% der gesamten Jahreseinnahmen oder des weltweiten Umsatzes pro Tag. Das ist nicht nix, ne? So, Steven, also, geht doch, oder nicht?
Kann man machen.
Was machst du denn da gerade auf deinem Handy? Nee, du genau. Ja, das ist schön. Erstmal einen spanischen Account zulegen.
Es ist Smartwatch, genau, ein paar Münzen sammeln. Du hast so lange geredet.
Es wird ein bisschen härter in der Gangart, oder? Hat man den Eindruck? So langsam wacht die Politik auf.
Ja, also hier sind ja auch so wahnsinnig viele Sachen drin. Das eine ist ja diese ganze...
Wenn es dich überfordert, Steven.
Ja, unbedingt. Ich bin ja schon 40. Also ich hab ja nur ein bisschen Aufmerksamkeitsspanne, aber ich bin jetzt leider nicht mehr in der Zielgruppe für die Sachen. Also das eine ist ja im Prinzip Datenschutz, Spionage, alles. Ne? Also das ist so, da denken wir immer an die Chinesen. Ich glaube, jeder chinesische Saugroboter, der mit dem Internet verbunden ist, kartografiert deine Wohnung. Und ungelogen, die Autos, die tracken natürlich, wo du hinfährst. Die Telefone, die chinesischen, so Bums. Und dass die jetzt da so wahnsinnig zurückhaltend sind, gehe ich nicht von außen, bei TikTok halt auch nicht so. Das ist eine.
Hier ist auch die Frage, wie viel Interesse hat eigentlich die chinesische Regierung daran, das Thema Datenschutz, Datensensibilität eigentlich in der Bevölkerung zu implementieren? Hm. Also ich gehe mal davon aus, dass das Bewusstsein da auch ein anderes ist als bei uns, bei vielen Leuten.
Ja, genau. Und das Spannende ist ja, dass es eben nicht nur um Nutzerdaten geht oder um die Frage, wird hier Datenschutz gelebt und gehandhabt, sondern wenn du das bei Kindern und Jugendlichen machst, hast du ja den großen Vorteil, dass du teilweise bis hin zu biometrischen Daten von Menschen hast, die dann in 10, 20 Jahren halt Erwachsene sind oder vielleicht sogar irgendwann in verantwortungsvolle Positionen kommen.
Ja.
Das ist eine. Ich würde an dieser Stelle auch mal eine Klammer machen, das machen nicht nur chinesische Konzerne, sondern auch europäische und US-amerikanische, bei denen sind wir vielleicht ein bisschen weniger schnell so. In der Berichterstattung, Logik und so weiter und so weiter. So, das ist ein zweites.
Also Datenskandale, da kann Meta, sprich Facebook, WhatsApp, Instagram ein Lied von singen. Und zwar ein sehr langes und sehr teures Lied.
Es sind auch in den 90er Jahren, wenn man da hinguckt, es sind Datenskandale, es sind Machtkonzentrationen, Plattform-Login-Effekte. Google hat ja stillschweigend seinen Slogan, Don't be evil, irgendwann aus dem Verkehr gezogen, weil die das halt einfach nicht mehr aufrechterhalten konnten.
Ja, ist doof.
Bisschen blöd.
Ja,
so.
Vorleben so. Ist so und, eine Sache. Ja. Hm.
Und ich will das nur sagen, es ist total richtig, dass man dagegen vorgeht. Es ist keine allein chinesische Angelegenheit, sondern der Umgang mit Daten, da sind auch deutsche Unternehmen und europäische und US-amerikanische jetzt nicht unbedingt Spitzenreiter, aber in dieser...
Die Signalwirkung.
In dieser strategischen Nutzung, in dem Zusammenspiel zwischen diesen privatwirtschaftlichen Akteuren und der Politik, das ist natürlich etwas, was hochgradig gefährlich ist. So, das ist eine. Zweite berührt ja dann Kinder- und Jugendschutz. Und es gibt ja nicht umsonst Gesetze, wonach Werbung zum Beispiel einzuschränken ist, wonach der Verkauf von irgendwie gesundheitsgefährdenden Gütern einzuschränken ist und es uns aber trotzdem egal ist. Ne? Also ich glaube, die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hat lange Zeit das durchschnittliche Einstiegsalter in den Zigarettenkonsum angegeben und der war, glaube ich, lange bei 11 Jahren. Dann,
ernsthaft?
Dann war der bei 13 und ist jetzt, glaube ich, bei 14.
Ist immer noch total früh. Also das am besten steigt man ne? ja nie. Ja, ja, ist
also,
schon klar.
Also für jeden 50-Jährigen muss ja irgendein 5-Jähriger anfangen. So.
Ja.
Und das ist halt so ganz wichtig, weil du sollst halt erst ab, weiß ich nicht, 18, 16, 18 irgendwie rauchen.
Am besten raucht man ja gar nicht.
Ja, ja, das ist jetzt Nicole Diekmann, der Zigaretten-Podcast, aber auf jeden Fall.
Der Gesundheitspodcast. Genau, ich habe hier bahnbrechende neue Erkenntnisse, genau. Wenn Rauchen tötet.
Genau. Und da gibt es ja irgendwie so bestimmte Dinge. Und das hört auch gar nicht bei den Kindern auf, sondern es gibt ja auch Glücksspielgesetze, damit Leute nicht ihr Leben einfach kaputt machen. So. Und da schreien jetzt natürlich die Kollegen mit Freiheit im Jobtitel irgendwie auf. Aber man kann auch Gesetze erlassen, die es schwer machen, dass sich Leute ruinieren und ihnen gleichzeitig die Freiheit zugestehen, dass sie tun lassen, was sie wollen. Aber irgendwie, dass dann zumindest die systematische sich in den Abgrund treiben ein bisschen erschwert wird. Und das ist ja hier irgendwie genau der Fall. Und das Problem beim Glücksspiel ist ja nicht nur, dass du Kohle verlierst, sondern eben auch, dass es süchtig macht. Und dieser Suchtfaktor ist ja etwas...
Du verlierst dein Leben, also
du verlierst dein
soziales
Leben
verlierst
und,
du.
Und ich kenne tatsächlich auch Leute, die WoW oder Call of Duty gespielt haben und darüber einfach nicht mehr zur Arbeit gegangen sind oder irgendwie unausgeschlafen waren, rausgeschmissen. World of Warcraft, genau. Also diese klassischen Kampagnenspiele, wo es auch da nicht so wahnsinnig viel darum geht, dass du irgendwie ein bisschen abschaltest oder irgendwie deine Fähigkeiten verbesserst und das irgendwie anspornen und komplizierte Herausforderungen, sondern...
Das ist für mich Pac-Man.
Ja, ja, richtig. Und auch Tetris und Kontrolle. Aber bei diesen Spielen auch geht's halt schlichtweg darum, dass du so viel Zeit wie möglich beim Spiel verbringst, genau, dann belohnt wirst, und weil die Leute so viel spielen, und zwar nicht, weil sie Bock haben, sondern weil sie süchtig sind,
da belohnst du dann den Konzern mit deinen Daten, ne?
Genau,
also je länger du da bleibst, desto transparenter wirst du, ja.
Ja, plus, also diese Spiele bezahlst du dann auch monatlich oder so, ne? Also das ist genau so. Und da muss man sagen, auch das ein Riesenproblem, das muss man angehen, und dass das bei TikTok passiert, finde ich auch total gut. Und der Glücksspielmoment, den hat es auch in der Computerspielindustrie früher gegeben mit so Lootboxen, ne? Da konntest du dann irgendwie in so Spiele reingehen und auf der Suche nach einer Schatzkiste, die gefüllt ist oder nicht, sehr viel Zeit investieren, bla, also. Und genau, und dann konntest du die auch noch bezahlen. Das ist also ein riesiges Drama. Also, und das ist jetzt der Punkt, das alles kommt in dieser einen Plattform jetzt einfach mal zusammen.
Und
also man sieht, wie gefährlich das
Kinder
ist.
Kinder zugeschnitten,
auf
weil man
Kinder.
Weiß, die sehen das noch nicht, die erkennen diese Dynamiken dahinter nicht, die Mechanismen. Und das ist unfassbar kapitalistisch und unfassbar gemein. Ich finde
es
total.
Es ist gemein. Krass. Und also die Sache ist ja, es ist ja auch bei uns ein bisschen Katz-und-Maus-Spielen, ne? Irgendwie, wir versuchen Kinder- und Jugendschutz und überhaupt Gesundheitsschutz und Schutz vor Ruin des Lebens und Gesundheit und so. Und Konzerne machen ihr Geld nun mal damit, dass Menschen sich transparent machen, sie Daten gewinnen, dass sie so viel wie möglich von den Produkten und den Dienstleistungen kaufen, dass sie nirgendwo anders mehr hingehen, dass sie irgendwie in dieses Ökosystem eingesperrt werden. Und dass der Staat dagegen vorgeht, ist fantastisch, dass Konzerne versuchen, das irgendwie zu übergehen. Das ist nun mal Teil einer Marktlogik. Und da kann ich jetzt nicht so, also da würde ich das System nicht für schlachten, aber ich glaube, wir müssen mit aller Härte dort, wo Gesetze gebrochen werden, müssen wir vorgehen. Und dass sich die EU-Kommission oder die europäischen Institutionen dagegen wehren und die US-amerikanischen auch, sehr gut. Fußnote, warum es die Amis machen, mit welchen Ablenkungsmanövern den politischen Prozess, weil ist am Ende auch ein bisschen...
Auf den Chinesen kann man sich einigen.
Da kann man sich,
so
genau,
ist es,
genau.
Auf den Chinesen kann man sich einigen.
So ist es.
Wir gehen weiter zum
Dienstag.
EU-Parlament beschließt Recht auf Reparatur. Süddeutsche Zeitung meldet das. So, wer die erste Folge unseres Podcasts hier gehört hat... Der weiß, dass ich liederlich mit meinen Sachen umgehe und unter anderem mal mein Handy getoastet habe. Also ich habe das auf den Toaster abgelegt und habe da nicht mehr dran gedacht, dass der Toaster an war. Ja, genau. Und dann ist das Handy geschmolzen. Ich würde mal sagen, es ist nicht die verrückteste Geschichte im sehr langen Kapitel Nicole Diekmann macht Sachen kaputt, aber es ist vielleicht die skurrilste. So. Ob ich jetzt unter diese Richtlinie gefallen wäre, die das EU-Parlament jetzt beschlossen hat, das stelle ich mal zur Debatte, denn da war einfach nichts mehr zu retten. Geschmolzenes Handy ist ein geschmolzenes Handy. Und trotzdem ist das eine super Nachricht, nicht nur für mich, sondern für uns alle. Mit 584 Ja-Stimmen, mit 3 Nein-Stimmen und mit 14 Enthaltungen, also sehr, sehr klar, haben die Abgeordneten des EU-Parlaments dafür gestimmt, dass Verbraucherinnen und Verbraucher in Zukunft das Recht haben sollen, elektronische Geräte vom Hersteller reparieren zu lassen. Oder, ich formuliere das mal andersrum, Firmen müssen das anbieten. Und dahinter steckt die nachhaltige Idee, heile machen statt wegschmeißen.
Hm.
So, Waschmaschinen, Staubsauger, Handys vom Hersteller reparieren zu lassen, sofern es reparierbar ist, ne? Mhm. Und die Reparatur nicht mehr kostet als ein Ersatzprodukt, das soll in Zukunft nicht nur möglich sein, sondern das soll möglich gemacht werden müssen.
Mhm.
Außerdem müssen Hersteller Reparaturen für ältere Geräte anbieten und Ersatzteile kostengünstig und lange vorhalten. Und es geht noch weiter. Hersteller müssen standardisierte Informationen wie Anleitungen bereitstellen, damit auch unabhängige Werkstätten die Geräte reparieren können. Und diese Reparaturdienste dürfen auch nicht am Einbau von gebrauchten oder auch 3D-gedruckten Ersatzteilen gehindert werden. Unter diese Regelung fallen bisher alle Waren, jetzt wird es ein bisschen technisch, aber das ist nicht uninteressant, bei denen die EU bereits in anderen Rechtstexten Anforderungen an die Reparierbarkeit festgelegt haben. Und das sind Waschmaschinen, Trockner, Spülmaschinen, aber auch Kühlgeräte, also Kühlschränke und wie nennt man das andere? Gefriertruhen, ne? Gefrierschränke, Staubsauger, Handys, Schnurlustelefone und Tablets. Was noch nicht drunter fällt, sind kabellose Kopfhörer. Ich sage noch nicht, auch daran wird gearbeitet. Die EU sagt, da können noch weitere Produkte hinzukommen. Steven, so, meine Rente ist sicher.
Mhm.
Das ist eine super Nachricht, oder?
Also ehrlich gesagt, ich finde, es ist eine wirklich, wirklich, wirklich gute Nachricht.
Ich finde, es ist ein
Hammer. Und es ist erstmal ein totaler Wahnsinn, dass es bisher schlichtweg erlaubt war, Geräte zu produzieren, die sehr teuer sind, viele hunderte oder tausende Euro kosten, die so konzipiert sind, dass man sie nicht reparieren kann. Und ich finde, also ich habe immer, also ich persönlich habe immer gedacht und auch meinem laienhaften Verständnis dann in Gesprächen das so gesagt, dieser ganze Teil Klimaschutz, Umweltschutz, Nachhaltigkeit, das muss doch irgendwie groß gedacht werden. Man muss doch Sachen reparieren dürfen. Man muss doch irgendwie dafür sorgen, dass nicht, wenn etwas kaputt ist, du sofort in einen Prozess gehst, wo du etwas... Also stell dir mal vor, dein Auto geht kaputt und du kannst es nicht reparieren und musst jedes Mal ein neues Auto kaufen.
Genau.
So, da ist doch allen klar, worum es geht. Was für eine Verschwendung das wäre.
Hätten wir halt alle keine Autos mehr. Denk das mal zu Ende. Aber
der größte Klimaschutz nach Recht auf Reparatur beim Auto einschränken.
So, now we're talking.
Ja, aber dann darf man keine Busse mehr reparieren und dann, oh Gott, zu Fuß gehen oder so.
Das ist mir zu radikal.
Jedes Mal einen neuen E-Roller, aber dann nicht telefonieren beim Fahren. Zumindest nicht, wenn man, egal. Es ist ein Wahnsinn, dass es bisher nicht der Fall war. Es ist fantastisch, dass es jetzt der Fall ist. Ich kenne tatsächlich, es gibt einen Menschen in den USA, der seit Apple diese Produkte veröffentlicht, einen Privatkrieg mit Apple angezettelt hat. Aus dem einfachen Grunde, dass er Apple-Geräte repariert und dass er im Internet zeigt, wie man das macht, wenn das Display kaputt ist, wenn die Tastatur nicht mehr funktioniert, wie du eine Batterie austauscht. Und Apple hat den versucht, den Grund und Boden zu klagen. Und was hat der gemacht? Der hat einfach noch mehr Videos produziert. Doch. Und der hat dann vor allen Dingen auch die Anleitung, die Bauanleitung beziehungsweise die Bauteilbeschaffenheiten veröffentlicht. Dann hat Apple gesagt, aber das verletzt unser Urheberrecht, das muss wieder rausnehmen. Also es ist ein regelrechter Kampf darum, dass man diese Geräte, die wirklich tausende Euro kosten, nicht reparieren darf, sondern wenn sie kaputt gehen, neue kauft.
Und das ist
die schönste und kleinste Geige der Welt, aber auf Kosten von Verbrauchern. Wir reden eben immer noch viel über Armut, davon, dass irgendwie Menschen sich Dinge nicht leisten können. Und wenn du dir, also früher war ja der Plan, du kaufst einmal etwas Gutes. Und das hält ein Leben lang.
Fünfmal billig ist zu teuer, so bin ich erzogen worden.
Genau. Hm. Oder wer billig kauft, kauft zweimal und so.
Genau.
Und dieser Grundsatz wird ja auf den Kopf gestellt, wenn du etwas sehr Teures kaufst und es aber wieder kaufen musst, wenn es kaputt geht.
Du, weil fünfmal
es
nicht teuer ist auch zu teuer.
Es ist deutlich zu teuer und da ist es ja fast besser, fünfmal günstig zu kaufen. Mhm. So und das alles ist wirklich so hanebüchen, dass wir das haben so lange mit uns machen lassen, als Verbraucherinnen und Verbraucher, als europäische Institution. Das kann man sicherlich kritisieren, dass man da jetzt einen Blick drauf setzt. Ist super.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finde ich auch.
Mittwoch.
EU-Parlament beschließt Lieferkettengesetz. Darüber schrieb als erstes Zeit Online. Das Europäische Parlament hat nun endlich, muss man sagen, nach viel Streit im Vorfeld, kommen wir gleich nochmal drauf, die EU-Lieferkettenrichtlinie beschlossen. Ziel dieses Gesetzesvorhabens ist unter anderem, dass Unternehmen künftig vor europäischen Gerichten zur Verantwortung gezogen werden können, wenn sie von Menschenrechtsverstößen in ihren Lieferketten produzieren. Also zum Beispiel Kinderarbeit, Ausbeutung Umweltverschmutzung bei der Produktion von Gütern. Jetzt habe ich es gerade schon gesagt, endlich beschlossen. Es gab viel Streit im Vorfeld. Die FDP hat sich hier quergestellt vor allen Dingen und mit Bürokratie und so weiter argumentiert. Und deswegen ist es jetzt so, dass das Gesetz, so wie es jetzt beschlossen ist, Unternehmen und ihre Mutterkonzerne betrifft, die mindestens 1000 Beschäftigte haben und einen jährlichen Umsatz von weltweit 450 Millionen Euro. Das war mal anders geplant. Es sollten ursprünglich mal Firmen mit mehr als 500, also halb so vielen Beschäftigten sein und mit mindestens 150 Millionen Euro Umsatz, also ein Drittel von dem, was jetzt beschlossen worden ist. Und zusätzliche Vorgaben für die Textilbranche, da wissen wir, Kinderarbeit ist da echt ein Riesenthema, und für die Lebensmittelproduktion sind gestrichen. So, das klingt jetzt nach, naja gut, also abgespeckte Version, aber man hat einen Kompromiss gefunden. Hm. Und das finde ich, das ist ein guter Anfang. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt, dass man nicht dann doch irgendwann nochmal nachzieht. Also es ist schon eine gute Nachricht, oder?
Es hat nicht so wahnsinnig viel Effekt auf die deutschen Unternehmen. Mhm. In Deutschland gibt es das Lieferkettengesetz schon mit Wirkung auf Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ohne Umsatz. Anzeige. Jetzt geht es darum, das Ganze in einen europäischen in so eine europäische Einigung zu bringen, dass alle EU-Staaten sich daran halten.
Genau.
Und das ist eine sehr gute Nachricht, dass wir da A, keinen Flickenteppich haben und B, europaweit ein Bewusstsein schaffen, dass wir die Art, wie wir wirtschaften, wie wir produzieren, verändern müssen. Und diese Idee, wir produzieren billig im Ausland und wir produzieren deshalb billig im Ausland, A, weil dort die Löhne und Lebenshaltungskosten niedrig sind, aber auch B, weil dort unsere Ausbeutung von Kindern, von Minderheiten, von Frauen keinen interessiert, und verkaufen das Ganze dann hier teuer und machen uns doppelt die Taschen voll. A, weil wir günstig produziert und hier teuer verkaufen, aber auch B, weil wir vor Ort die Leute ausbeuten. Da geht's schlichtweg erstmal darum, dass wir ein Bewusstsein schaffen und sagen,
so,
das ist erstmal nicht so gut.
Ja.
Im Prinzip.
Ach so, Leute ausbeuten, Kinderarbeit.
Irgendwie blöd. Es ist jetzt auch eher neu als Thema, weil diese Nummer mit dem Nicaragua-Kaffee und so, das haben wir ja erst seit den, glaube ich, 60er Jahren.
Ja.
Also.
Wusste man einfach lange nicht.
Vielleicht braucht man nochmal 60 Jahre, um festzustellen, dass Kinderarbeit und vor allem diese Form der Kinderarbeit, ne, irgendwie die färben irgendwelche Textilien und sterben dann alle mit irgendwie 27 oder so, oder wenn du hier diese komischen Pflastersteine bei Obi kaufst oder in einem Baumarkt kaufst.
Die schalten schon mal keine Werbung hier. So, danke.
Es gibt auch andere Marken, sagt man dann bei Wetten, das, ne, genau. Mach es zu deinem Projekt, genau. Die Sache ist.
Aber das ist ja immer der Punkt an diesem, das ist immer der Punkt in diesem Podcast, in dem ich sage, weil das auf so viele Themen zutrifft. Ja, es hat lange gedauert, aber jetzt sind wir endlich
super
da.
Nein, ich will's auch nicht.
Ewig diskutiert.
Ich will's auch nicht immer nur schlecht reden. Ich will nur sagen,
das weiß ich,
nee. Es ist ganz furchtbar. Und wir haben lange rumgemacht und jetzt ist es da, ja, dass wir das einmal verstanden haben, dass wir einen Gesetzentwurf in Realität auch durchgesetzt haben und jetzt Unternehmen zur Verantwortung ziehen.
So sieht's aus.
Bums.
So sieht's aus.
Donnerstag.
EU-einheitlicher Behindertenausweis kommt, das meldet das Ding. Reisen in der EU sollen für Menschen mit Behinderung künftig und, in Klammern endlich, einfacher werden, denn es soll einen einheitlichen Behinderten- und Parkausweis geben. Dem hat das Europäische Parlament zugestimmt. Menschen mit einem solchen Ausweis sollen dann auf Reisen oder im Studium im europäischen Ausland gleichberechtigt besondere Bedingungen bekommen, wie zum Beispiel günstigere Eintrittspreise oder reservierte Parkplätze. Das klingt so läppsch, ist es aber nicht. Der Behindertenausweis wird in Kartenform kostenlos ausgestellt und verlängert und, Achtung, es soll, je nach Möglichkeit, was auch immer das bedeutet, eine digitale Version geben. Steven, das ist jetzt, wenn ich es richtig mitgezählt habe, in dieser Folge die vierte EU-Meldung. Das ist absoluter Rekord.
Nicole Diekmann, der Europa-Podcast.
So, das ist nicht dem Umstand geschuldet, dass wir keine anderen Themen gefunden hätten. Wir sind übrigens, und das finde ich auch eine hopeful News, wir sind jede Woche überrascht, dass wir doch so viele schöne Nachrichten finden und tatsächlich entscheiden müssen, was lassen wir weg. Mhm. Ne? Das ist ja schon mal gut. So, das ist auch diesmal nicht so gewesen, dass wir dachten, okay, dann nehmen wir halt die EU-Meldung, wir haben nichts anderes, sondern die sind einfach so gut. Also einfach so gute Nachrichten.
Auch wieder gerade Gurken erlaubt und so.
Genau darauf will ich hinaus. Weil Also einmal passen diese Nachrichten einfach gut ins Podcast-Konzept. Mhm. Und dann in dieser Ballung finde ich das schön, einfach mal zeigen zu können, gar nicht zu wollen, sondern es hat sich einfach so angeboten. Die EU ist eine gute Sache. Also diese Gurkenkrümmung und so, das wird ja immer rangezogen von EU-Gegnern und so von Populisten. Aber das ist alles, was wir in den letzten Minuten besprochen haben, sind ja tatsächlich reelle Verbesserungen des Alltags sehr, sehr vieler Menschen.
Und diese Gurkengeschichte, die stimmt, glaube ich, noch nicht mal. Also es ist mir noch egal. Ich will nur sagen, wir haben eine Norm oder eine Regel, mit der wir europaweit das Leben von behinderten Menschen ein Stück weit verbessern. Wir haben Kinder- und Jugendschutz, die wir versuchen, vor der Einflussnahme chinesischer Staatskonzerne zu schützen. Wir haben das Recht auf Reparatur, was Leuten, wie dir, die regelmäßig ihre Telefone toasten, dann das Leben massiv verbessert. Wir haben und so weiter und so fort. Was ich nur sagen will, ist, das Ding hat Durchschlag auf das konkrete Leben und die Lebensgestaltung
komplett,
von Menschen ist einfach grundsätzlich besser zu machen. Und ich tue mich auch immer schwer so mit EU-Fantum und so, aber es gibt ja einen Grund, warum Staaten besonders stark sind, wenn sie zusammenarbeiten oder versuchen, das Leben ihrer Bevölkerung gemeinsam zu verbessern, warum sie Schlagkraft entwickeln können gegenüber großen Playern auf dieser Welt. Ach so, genau, und Lieferkettenrichtlinie, das heißt, Unternehmen zur Verantwortung ziehen, die woanders Menschen ausbeuten. Das heißt, das ist ja jetzt auch der Gag. Es geht ja nicht nur darum, dass das Leben von Menschen in der EU verbessert wird, sondern langfristig eben auch der Menschen, die irgendeine Art von Berührungspunkt mit dieser Europäischen Union haben. Genau. Und das sind irgendwie
in einer globalisierten Welt, alle quasi.
Und das sind Kinder und Frauen und Minderheiten, die irgendwie, ja, irgendwie die nicht so privilegiert aufwachsen wie wir. Und selbst dort gibt es Rechtsanwendungen oder Rechtsgebiete, wo man versucht, das Leben dieser Menschen mit zu verbessern oder irgendwie Schutz zu gewährleisten. Und das alles ist sagenhaft. Mhm. Es ist fantastisch. Mhm. Man kann sich in diesem, also man muss sich auch selber, also ich hab wirklich gedacht, ne, als du mich eingeladen hast in den Podcast.
Habe ich gar nicht. Du hast plötzlich hier gesessen.
Genau.
Weil das ist eine andere Geschichte.
Ich habe mich materialisiert. Genau. Du hast einfach dreimal Steven gesagt. Genau. Ich habe gedacht, oh Gott. Finden wir überhaupt irgendwelche positiven Nachrichten?
Ja,
siehst du. Finde ich positiv. Ich meine, ich mache das Thema Extremismus und Sicherheitsbehörden, Rechtsextremismus, Seenotrettung.
Ja,
also
ich mache sonst immer nur Schminke und Nagellack.
Ist das so?
Ja, ja. Nikis Beauty Palace.
Genau. Katzen nicht in die Mikrowelle tun. Und
Steven!
Was? Ach so, nee. Das so. Servicemeldung. Nee, und ich dachte, also, nee, anders. Ich befinde mich dann immer in so einem Tunnel. Man arbeitet sich dann wirklich rein in diese ganz furchtbaren Dinge, die passieren und vergisst links und rechts, was eigentlich alles Gutes passiert
dafür
und geschieht.
Dafür sind wir doch da, dass das nichts nicht passiert.
So, saug und bless your hands.
Endlich hat's mal jemand verstanden.
Genau, wo Mutti, ja. Auf jeden Fall und sprich weiter. Und das ist wirklich gut und ich will nicht immer nur Fußball verteilen, aber vielleicht sollte auch so eine Europäische Union mal ein bisschen Marketing machen und nicht nur auf solche Podcasts wie euch setzen, sondern tatsächlich gucken, dass Leute verstehen, warum es sinnvoll ist, solche Maßnahmen zu ergreifen, sie in großem Stil zu ergreifen, dafür zu sorgen, dass 500 Millionen Menschen, das sind nicht wenige, dass die Anspruch haben, dass man sich darum kümmert, dass ihr Leben besser wird und dass das tatsächlich jeden Tag irgendwie passiert.
Anspruch auf ein gutes Leben, das finde ich ein schönes Subline.
Freitag.
7 Länder weltweit versorgen sich bereits jetzt autark mit erneuerbaren Energien. Quelle ist Cosmo. Albanien, Bhutan, Äthiopien, Island, Nepal, Paraguay und die Demokratische Republik Kongo haben eins gemeinsam. Sie alle versorgen sich zu, Achtung, satten 99,7% mit erneuerbaren Energien und gelten laut dem aktuellen GWEC-Bericht, dahinter steckt der Internationale Verband der Windenergiebranche, damit als autark. Das ist ja schon mal sensationell. Ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass das möglich ist. Und generell steht es aber um die Entwicklung hin zum Ziel erneuerbare Energien besser, als wir alle, also ich zum Beispiel, oft geglaubt haben. 2023 wurden weltweit 116 Gigawatt an Windkraftleistung installiert und das ist doppelt so viel wie im Jahr davor. Und dieses Wachstum der Windenergie vor allem konzentriert sich auf einige wenige große Länder. Und das sind China, USA, Brasilien und auch Deutschland. Aber auch auf dem afrikanischen Kontinent und im Nahen Osten hat sich der Anteil der Windkraftanlagen im Vergleich zum Vorjahr nahezu verdreifacht. Die Technik wird effizienter, die Preise sinken gleichzeitig.
Steven, findest du das gut?
Genau. Steven, was macht das mit dir? Was sind die Knackpunkte, habe ich mal gelernt. Wenn einem gar nichts einfällt, frag mal nach den Knackpunkten.
Der Gag ist ja, wenn man sich diese Länder anguckt, nehmen wir mal Albanien. Das ist eines der ärmsten Länder Europas. Und ich lerne ja jeden Tag in der Zeitung, dass Klimaschutz so wahnsinnig teuer ist. Da würde ich jetzt sagen, ist mein kleines Steven-Gehirn ein bisschen verwirrt, wenn Klimaschutz so wahnsinnig teuer ist und das ärmste Land Europas sich nur noch mit erneuerbaren Energien ausstattet, um den Bedarf an Energie und Strom und allem zu decken, dann ist das möglicherweise in Frage zu stellen und es ist auch eine hopeful News, dass Klimaschutz auch funktioniert, wenn man ökonomische Bedingungen mit aufnimmt. Das heißt, es muss nicht teuer sein, sondern es muss einfach nur klug gemacht werden oder man muss die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Und das ist ja, da kann man sogar eine Kritik formulieren, die auch Hoffnung stiftet. Es ist am Ende egal, wie sehr man sich dagegen sträubt, wenn große Player wie die USA, China, Brasilien, weite Teile des afrikanischen Kontinents und Deutschland selbst auf dem Weg zur Klimaneutralität sich aufmachen oder schon dahin befinden oder den Weg teilweise oder schon teilweise erreicht haben, ist es am Ende egal, wie laut kakelt wird. Es passiert einfach. Es kommt einfach über dich. Wir werden, ob die Leute es wollen oder nicht, eine Klimaneutralität erreichen. Und das ist...
Es klingt wie eine Drohung, Steve, aber ich glaube, so meinst du es gar nicht.
Es ist auch als Drohung gemeint. Also ich weiß, also
Gewisse Teile werden als Drohung,
Fans verstehen ja im Prinzip alles als Drohung. Ne? Ich habe letztens mal irgendwie frohe Ostern gewünscht. Und es ist, ja, aber das muss man in dieser Härte auch mal sagen. Es ist am Ende aber einfach egal. Mhm. Es wird einfach passieren. Und so. Du kannst die entscheiden, mitzumachen oder halt nicht. Und entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Mhm. Und das ist ziemlich gut. Und wie gesagt, Albanien, die ganzen anderen Länder, es sind gerade die kleinen Länder, die nicht so wahnsinnig viel mit Ressourcen ausgestattet sind. Und da stecken ja ganz viele Dinge drin, die du auch sagtest. Die Sachen werden ja effizienter. Es kommen neue Technologien auf den Markt. Wir haben auch in Deutschland die Kernkraftwerke abgeschaltet. Ob die jetzt wieder aufmachen oder nicht, ist am Ende ja fast egal. Aber wir haben einen historischen Tiefstand bei der Kohleverstromung. Der Industriestrompreis ist, glaube ich, so niedrig wie seit 6 oder 7 Jahren nicht mehr. Wir hatten keinen Blackout. Der Weg auch bei uns der erneuerbaren Energien.
Das hätte man übrigens auch mal besser verkaufen können. Ne?
Ich dachte, heißer Herbst. Ich muss jetzt irgendwelche Marmelade einkochen, weil der Herd funktioniert bald nicht mehr und so, ne? Sagen zumindest die Leute, die und so.
Ist so nicht gekommen, also nicht
ist
in der Ist
möglicherweise nicht gekommen. Habe ich mich gefreut, ne? Ich dachte, ich muss jetzt irgendwie mein Leben lang jetzt nur noch 2 Pullis übereinander tragen. Mhm. Musste ich auch nicht. Schon mal sehr gut. Hätte man auch da vielleicht kommunikativ ein bisschen besser machen können. Aber also super. Und das ist, wenn man bedenkt, dass Klimaschutz, CO2-Emissionen, die größte Challenge unserer Gegenwart und der zukünftigen Generation ist das vielleicht sogar die allergeilste Nachricht.
Ist das nicht so?
Das würde ich auch mal sagen.
Finde ich auch. Ein schöner Abschluss dieser Woche.
Wir sind schon zu Ende?
Wir sind noch nicht am Ende.
Ach so.
Wir sind jetzt beim berühmten Rausschmeißer.
Ach so, okay.
Pass auf. Und der ist diese Woche total analog, aber gefunden habe ich die Geschichte bei Instagram. Ja, die Welt ist voller Widersprüche. In Amsterdam eröffnen derzeit Pop-up-Offline-Cafés. Die werden von einem Club namens The Offline Club, wie soll der auch anders heißen, organisiert. Und da wird alles zur Seite gelegt.
Das ist niederländisch, das steht für Rausschmeißer-Club.
Niederländisch sprichst du, das ist beeindruckend, was du alles kannst. So, in diesen Cafés ist halt nichts erlaubt, was irgendwie digital ist. Ne? Also kein Handy, kein Tablet, nix. So, und jetzt schreibt dieser Club auf Instagram, die Leute in Amsterdam beleben die 90er Jahre wieder. Das wäre eine interessante Sicht auf die
Dinge. Daran kann ich nichts Schlechtes finden.
Ich möchte keine Buffalos mehr. Also die 90er waren in vielerlei Hinsicht ein schlimmes Jahr. Also allein modisch waren die 90er wirklich eine Katastrophe. Ich finde diese Meldung so interessant. Ich meine, ich bin ja total digital, ne? Aber manche nennen es auch handysüchtig. Aber ich habe mich gefragt, ist das der Sieg des Menschen über die Maschine? Oder ist das der Sieg der Maschine über den Menschen? Weil wir so abhängig sind davon, dass wir uns extra Orte schaffen müssen mit quasi Verboten, damit wir von diesen Dingern endlich wegkommen.
Also, ja, gute Frage. Also,
danke.
Das hast du gut gemacht.
Ja, da haben sich zwei sehr ausgeruhte Synapsen bei dir.
Ja, meine Güte.
Ja, ja. Man muss ja die Momente dann auch nutzen.
Wir sollten öfter Podcast miteinander machen, Nicole. Ich bin ja wirklich beeindruckt, ja. Auf jeden Fall. Ich finde das fantastisch. Ich merke, also, weißt du, was passiert? Ich merke bei mir so, vielleicht denke, ach krass, da möchte ich mal hin. Ich dachte so, warum haben wir sowas nicht hier? Den ganzen Mist rausschmeißen und sich mal mit einem richtigen Menschen, wie ein richtiger Junge, zu unterhalten. Um deine Frage aufzunehmen, also wir haben ja, ich habe es nur erlebt, dass in Zügen geraucht wurde.
Ja.
Und ich habe nicht nur ich, sondern auch noch nach mir folgende Generationen haben erlebt, dass in Cafés und Restaurants und
wie undenkbar das
dass im McDonald's geraucht wurde, während zwei Tische weiter der Kindergeburtstag gefeiert wird.
Stimmt.
Und,
ja, stimmt.
Und da haben wir auch gesagt, ja, dann machen wir halt Rauchverbote, sollen so Leute rauchen, wo sie
im
wollen.
Im Flugzeug.
Ja. Und im Flugzeug, im ja, Flugzeug. Genau. Da würde ich auch sagen, da kannst du jetzt auch nicht mal so schnell ein Fenster aufmachen. Also so, oder also. Und wir haben ja ganz viel so, nicht nur Verbot, aber irgendwie diese ganzen wild umherfliegenden Einkaufswagen mit diesen, muss jetzt irgendwie einen Euro reinschmeißen und dieser eine Euro diszipliniert dann irgendwie die Leute oder dass du irgendwie deine, den Hundekot dann irgendwie verpflichtet wirst aufzunehmen. Das sind ja alles so irgendwie so ein bisschen Zwang, Verbot und so. Aber langfristig gewöhnen wir uns dran. Und es sorgt dafür, dass alle irgendwie auch besser, einen besseren Tag haben oder einen besseren Alltag haben, ein besseres Leben haben. Und ich glaube, ich kann mir sogar gut vorstellen, dass sich das wirklich durchsetzt oder zumindest irgendwie so etabliert.
Mhm.
Und dann kannst du dann überlegen, möchte ich in so ein Handycafé oder möchte ich in nicht so ein Handy?
Echt, glaubst du?
Kann ich mir gut vorstellen.
Ich habe gedacht, das ist vielleicht quasi so eine Brücken-Antitechnologie. Also, dass wir noch nicht da sind. Also, unsere Generation zum Beispiel, wir sind ja eben auch noch analog aufgewachsen. Meine Hoffnung ist ja so ein bisschen, dass die ganzen nachfolgenden Generationen, die es gar nicht mehr anders kennen, halt eine bessere Balance da finden. Und
ist das
dann,
so? Ist das wirklich so?
Ich hoffe das.
Ach so.
Ich weiß das nicht. Aber ob man dann vielleicht in 10, 20 Jahren, naja gut, ein bisschen länger leben wir noch, ob man
kommt drauf Gesundheitspodcast, an, wie oft man da genau
der Gesundheitspodcast.
Getoastete Handys.
Nee, aber weißt du, was ich meine? Also, dass es irgendwann halt so integriert ist, weil das diesen Reiz auch nicht mehr ausmacht. Ne? Also ich weiß ja, wie mega cool das ist, ein Handy zu haben und alles googeln zu können. Ein integriertes Navigationssystem im Handy zu haben. Ne? Also Wikipedia immer dabei zu haben, weil ich ja noch weiß, wie es ohne war. Immer erreichbar zu sein. Guck mal, das erwähne ich an vierter Stelle. Das ist schon, ne? Und wenn du es nicht anders kennst, dann ist es auch nichts Besonderes und dann ist es wie mit Süßigkeiten, ne? Also wenn die einfach immer da sind, dann hast du vielleicht halt nicht so ein Jeeper, als wenn die rationiert werden. Alles, was ja irgendwie verknappt wird oder von dem du weißt, das gab es früher nicht, hat ja nochmal eine ganz andere Strahlkraft. Und deswegen denke ich oder hoffe ich auch, dass unsere Kinder und unsere Enkel und so, dass die denken, ja gut, natürlich kann ich jetzt hier googeln, wie was sonst? Also was denn, ne? Und dass dann die Selbstverständlichkeit im Umgang mit diesen Geräten so viel höher ist, dass man da nicht mehr sich selber auch einschränken muss. Diese ganzen Digital Detox Geschichten und so, die ich im Freundeskreis immer, die mache ich selber gar nicht, weil ich mir das nicht antun will. Aber
der erste Tag voll der Hangover, ne, Kopfschmerzen.
Ja, genau. Die Diekmann zittert wieder, wer hat ihr das Handy abgenommen? Ne, aber also weißt du, was ich meine?
Ja.
Dass das jetzt so ein Übergang ist und irgendwann ist es halt ein selbstverständlicher und ein total gut dosierter Umgang.
Ich glaube, da spricht ganz viel dafür, weil diese ganzen totgesagten Lebenskompetenzen, das hat sich nicht so Wahrheit. Stattdessen sind einfach neue Dinge hinzugekommen. Nimm mal diesen Podcast. Der wird ja mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit irgendwie übers Internet konsumiert werden.
Das
ne?
wird so sein.
So. Und jetzt gibt es irgendwie Internet und Tablet und Telefonen und weiß ich nicht, wo die Leute das alles hören oder im Auto. I don't know. Und die damit einhergehende vermeintliche Verdummung des Menschen. Es gab ja einfach auch mal so wirklich furchtbare Bücher wie Digitale Demenz und so ein Quatsch.
Ja, ja.
Das hat sich ja nicht eingestellt, sondern dieser Podcast läuft.
Die Menschen waren immer schon dumm, Steve.
Ja. womit wir wieder bei der Hirntransplantation werden. Aber na, dieser Podcast, der läuft jetzt irgendwie anderthalb Stunden. Er wird wahrscheinlich eine Stunde laufen. Und du musst jetzt mal sagen, wenn du davon ausgehst, dass also diese Erzählung, dass die Leute nur eine Aufmerksamkeitsspanne von 30 Sekunden haben, dann ist ein Podcast, der knapp eine Stunde läuft.
Ja.
Und ich, also einer der meistgehörten Podcasts mit Freunden von mir, das ist die Lage der Nation,
ja.
die reden zwei Stunden.
Genau.
Diese ganzen alles gesagt Zeit-Podcasts, da gehen sechs Stunden, sieben Stunden, neun Stunden, die brechen Rekorde, Leute hören das. Und da glaube ich einfach, dass dieses...
Komm, Steven, das machen wir heute auch.
Genau. So, neues Konzept.
Hör nicht auf.
So, jetzt, okay, ich knöpfe mir nochmal ein Hemd auf, mach mir gemütlich und so. Man bringt mir Sauerkraut. Auf jeden Fall, dieser Pessimismus, dieser gesellschaftliche, den würde ich gerne auch ein bisschen zurückrollen und einfach sagen, es sind Chancen, die damit einhergehen. Es ist wahrscheinlich nicht so wahnsinnig, Titelseiten tauglich, wenn man sagt, ja mei, die Leute gewöhnen sich dran, da wird's halt einfach alles irgendwie gut und wahrscheinlich wird's, also wir haben Odyssee im Weltall 2001, also wir sind weder die Affen, noch sind wir irgendwie, leben wir irgendwie auf dem Mars. Also
den habe ich noch auf DVD.
Auf VHS?
Den habe ich wirklich noch als DVD.
Ja, und irgendwo dazwischen liegt die Wahrheit und ich glaube, das wird alles so wahnsinnig unspektakulär passieren und dann wird einfach am Ende auch alles gut werden.
Das sind die Schlussworte, Steven. Also was denn sonst? Wir sind durch mit der Woche, mit dem Rausschmeißer. Ich könnte noch stundenlang mit dir weitermachen. Wir machen das mal in einem anderen
Format. Machen wir mal.
Ich bedanke mich sehr, dass du hier warst. Es hat riesigen Spaß gemacht. Und fass es auf als Drohung, fass es auf als Versprechen. Du kommst noch mal wieder,
okay? Oh Gott, ja, bitte.
Sehr schön.
Ich habe mich sehr gefreut. Danke.
Vielen Dank, mich auch. Das war sie, die neueste Ausgabe von Hopeful News. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn das so ist, dann abonniert uns, empfehlt uns weiter und bewertet uns. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche mit guten Nachrichten, die ihr uns übrigens immer öfter zuschickt und dazu machen wir dann irgendwann nochmal eine Extra-Folge. Falls euch schöne Nachrichten über den Weg laufen, schickt weiter. Am besten an mich über meine Kanäle bei Instagram, Blue Sky, Threads oder auch X, vormals Twitter. Ich heiße überall Nicole Diekmann in einem Wort und sage dafür schon mal Danke. Danke, danke sehr sogar, sage ich auch an die Adresse von Steffi Groth, die diesen Podcast jede Woche redaktionell vorbereitet. Und ich sage Danke an Haus 1, denn Hopeful News ist eine Haus 1 Produktion und ich freue mich, dass ihr das hier möglich macht.
Hopeful News wurde euch präsentiert von Polarstern, dem Öko-Energieversorger, der es ernst meint. Weitere Infos zu Polarstern findet ihr in den Shownotes und wenn ihr mit dem Code HOPEFULNEWS zu Polarstern wechselt, dann erhaltet ihr eine 20-Euro-Gutschrift auf eure nächste Jahresrechnung.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Eine Produktion von Haus 1.